Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Es ist wieder Freitag und der Thomas Schulz von den S-Café ist da. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo, Michael.
Wie immer freue ich mich sehr. Ich freue mich aber auch genauso, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen. Wir produzieren heute eine Serie unseres Podcasts Kaffeekompass. Und wir haben das ein bisschen aufgegriffen, weil doch die Thematik der Rezepte, die bei uns bei den Aufstellseminaren immer dabei ist, aber das wird auch schnell vergessen. Und so wollen wir einfach so mal ein bisschen den Umgang mit einer privaten Siebträgermaschine erklären, die Arbeitsprozesse, die hinten dran stehen. Und Tom ergänzt es dann noch mit seinen Qualitätsmerkmalen, Mühlen, welchen Kaffee man dazu verwenden sollte und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Ja, und die Rezepte, die da jetzt, finde ich, interessant sind für jeden, der da einsteigt, wir reden jetzt auch erstmal vom Privatkunden, weil das ist auch die Frage, die auf uns zukommt. Weißt du, im Gastronomiebereich, die haben ihre Abläufe alle drin, das geht ja wie geschmiert.
Sollten sie alle drin
haben. Sollten sie. Und haben die auch, also da, wo wir ja unterwegs sind, das ist ein Fluss an Arbeit, das ist ja wunderbar zu sehen. Dann kommt der Privatkunde rein. Und da ist der Ablauf, gerade wenn er neu dabei ist, ist das doch ein bisschen stockig. In welcher Reihenfolge gehe ich vor? Ja. Mache ich meine Milch vorher warm? Oder muss ich erst den Espresso fertig machen? Wann male ich was? Das sind einfach Fragen. Und wenn wir das an den drei Produkten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato jetzt mal durchgehen, glaube ich, ist das eine interessante Geschichte.
Finde ich auch. Und außerdem kann man es gar nicht oft genug hören, weil es ist einfach
Es sind die Basics, wieder,
ja? Ja, sind die Basics. Und darauf, vielleicht ist was dabei, was ihr in eure Skills einbauen könnt.
Ja. Also Michael, du bist ja, darf man euch sagen, ausgebildeter Barista. Ja. Und wie gehen wir vor? Wir starten mit dem einfachsten Produkt, aber für uns natürlich auch das liebste Produkt. Wir starten mit dem Espresso. Wie gehst du da vor?
Also grundsätzlich, ich fange nochmal einen Schritt weiter hinten an. Wir machen die Maschine an und warten auf jeden Fall, bis alles schön warm ist, bis der Brühkopf warm ist. Je nachdem, Lamazoco oder ECM, das Ding muss einfach durchgeheizt sein. Ja? Mhm. Dann haben wir die Tassen oben drauf mit der Öffnung nach oben. Oben.
Warum die werden, denn nach oben, muss ich jetzt fragen?
Ja, also wir haben sie, weshalb es nicht nach unten ist, die richtige Frage. Und jeder, in der Gastronomie hat man sie immer umgekehrt draufstehen. Das liegt einfach daran, dass wenn irgendein Prüfer kommt und sieht da Staub, dann müssen die abgeräumt werden und müssen neu gemacht werden. Aber sinnvoller ist es, dass ich will mir ja nicht den Mund verbrennen, ich will ja unten den Körper der Tasse, der den Kontakt zum Espresso hält, eben warm haben. Also insofern nach oben und auch nicht in 1000 Türmchen, sondern einfach maximal 2 rein, am besten nur eine. Kein Handtuch oben drüber, bitte.
Ja, ja. Katastrophe. So.
Und dann warten wir, bis alles schön warm ist. Der Filterträger muss auch warm sein. Im Extremfall sogar der Tamper ein bisschen vorgeheizt, auf jeden Fall nicht kalt. So, und jetzt geht's los. Habe ich einen Espresso, ist es recht einfach. Wenn ich also wenn die Tasse noch nicht warm genug ist oben, lasse ich ein bisschen Wasser rein, heißes Wasser und schütte das dann vollständig aus. Mache einen Coolflush, der ist unabdingbar bei einem Wärmetauschermaschine.
Ich stelle jetzt schon eine Zwischenfrage, die mir von Privatkunden gestellt wird. Ja. Die kannst du einmal zwischendrin beantworten. Wenn ich die Tasse vorher mit Wasser, mit Teewasser, benutze ich ja dafür, um die warm zu machen aus dem Teewasserhahn, muss ich die Tasse danach trocknen? Das ist eine Frage, die ich permanent, ich habe auch eine Antwort, aber ich möchte jetzt gerne deine für den Kunden haben. Muss ich die Tasse danach nochmal im Handtuch austrocknen? Ist eine Frage, die bekomme ich immer gestellt.
Also das sehe ich nicht, aber es darf auf keinen Fall irgendwo ein Rest noch unten sein, beziehungsweise auch, naja, ich meine, du weißt, aus wie viel Prozent Wasser ein Espresso besteht, aber nee, soll einfach richtig ausgeleert sein. Das Trocknen halte ich für überflüssig.
Weil es nämlich so heiß ist, sage ich dann immer, es verdunstet der Rest sofort, selbst. Ja. So ist es. Ja.
Also dann malen wir. Wir malen, wenn das jetzt unser erstes Produkt ist, das Malgut, das wir dann rausbekommen, das schütten wir weg am Optimalfall. Man kann es immer sehen, weil man sich fragt oftmals, wenn die ersten 5 Sekunden so schwarz rauslaufen, dann ist es immer so ein bisschen abgestandenes Malgut. Es ist ja in der Mühle auch noch was zwischendrin. Also wegmalen einfach. Malen, Coolflash, zapfen bzw. extrahieren und danach gegebenenfalls den Filterträger, da scheiden sich die Geister, sofort wieder ausklopfen und einhängen. In Italien hat man es tatsächlich oft drin gelassen, damit der metallische Geschmack wegbleibt. Das gibt es auch wirklich ein Für und Wider. Das Problem ist, es ist ultra schwer, das dann rauszubekommen, wenn sich das da festbackt. Also ich mach's einfach weg, häng's wieder ein, hab mal ein bisschen Wasser laufen lassen noch und das war der Espresso. Hast du da noch eine Ergänzung? Habe ich was vergessen?
Nee, das ist, sehe ich ganz genauso. Und ich mache auch den Filterträger nach dem Bezug leer, einfach auch aufgrund der Tatsache, weißt du, da oben, du machst als Privatkunde, du machst nicht zig Kaffee am Stück. Ja. Das ist in der Gastronomie eine andere Sache. Da ist ja jede Stunde, wenn der Laden normalerweise läuft, sind ja zig Produkte. Da kannst du auch drin lassen, weil sowieso permanent wieder gereinigt werden wird. Aber wenn du das privat machst, ich würde es auf jeden Fall auch leer machen, denn wenn, ist ja eine Siphonheizung oder eine elektrische Heizung oben in der Brühgruppe drin, das wird immer heißer, das Mahlgut, was da oben drin ist, das verbrauchte. Du röstest es ja oben nochmal nach, es wird dann bitter und macht sauber, wie der Michael es gesagt hat. Deshalb, das ist meine Erklärung im Privatbereich, wenn wenig los ist, ausklopfen, nochmal kurz nachspülen, das war's. Und dann Filterträger wieder einhängen, damit er warm bleibt. Ja. Nie neben der Maschine, ganz wichtig. Ja. Nee, sonst bin ich mir vollkommen einig mit dir.
Hast du dann 100%?
Cappuccino?
Ja, das Komplizierteste. Finde ich das Spannendste.
Ja.
Ist ja auch ganz klar, Siebträger, die Stärken des Siebträgers liegen im Cappuccino und im Espresso.
Und hier ist, glaube ich, aber ganz wichtig, dass wir jetzt ein paar Schritte einhalten.
Ja.
Dass wir also nichts durcheinander werfen und sagen, ich habe das jetzt schon hier alles vorbereitet und fertig und beginnen dann viel zu spät vielleicht mit einer anderen Tätigkeit.
Okay, aber du überprüfst mich, ich gehe jetzt mal durch. Mir stehe nicht an der Maschine,
geistig.
In der Theorie.
Okay. Und wir schmecken ihn danach.
Alles klar, gut. Ja. Also, warmer Filterträger, malen, tampen, nebenhin legen. Das hat folgenden Grund: wenn ich es schon einhänge, verbrennt es. Also eben nebenhin. Und wir wollen uns jetzt der Milch widmen. Mhm. Milchkännchen kalt, nicht warm. Milch eingießen bis maximal zur Schnaube. Wir lassen das Kondenswasser aus dem Dampf fahren. Suchen uns eine Ausgangslage, die jeder wirklich irgendwie individuell ein bisschen anders hat. Wichtig ist, 1 Zentimeter Abstand zum allen Metallteilen. Und insofern können wir eine Mindestmenge auch gar nicht unterschreiten, sonst sind wir zu nah am Boden, dann schreit es so und wir bekommen keinen schönen Mikroschaum hin.
Ja.
So, dann unterscheiden wir grob in der Ziehphase, das heißt, wie das Kännchen, das wandert nach unten ganz langsam und wir haben ein ganz leises Geräusch, überall da in der Gastronomie, wo wir laute Geräusche hören, sollten wir keinen Cappuccino trinken. Ganz leises Geräusch nach unten ziehen. Und wenn das Volumen um circa 1,5 Faktor erhöht ist, wobei auch da Flat White, Cappuccino klassisch, auch eine extreme Spannweite. Das Einzige, was wir nicht herstellen wollen, ist eben so ein richtig dicker Schaum, der oben auf dem Espresso sitzt. Wir brauchen also eher eine Milchcreme, wir nennen es Mikroschaum. Keine Bläschen, laute Geräusche machen Bläschen, also langsam ziehen, leise Geräusche. So, wenn wir dann also unser Volumen haben, reingehen in die Drehphase, das heißt, wir treiben die Milch am Rand entlang, bis wir die Milch heiß genug haben. Die meisten Leute erkennen das, wenn sie an einem ordentlichen Kännchen unten dran fassen und das wird dann richtig heiß. Ausmachen, Kännchen, solange der Dampf noch kommt, unbedingt noch drin halten, nicht abziehen, sonst gibt's da noch mal Bläschen. Wenn ich ein paar Bläschen habe, 2-3 Mal klopfen und dann die Milch in Bewegung halten, bis der Milchspiegel anfängt zu glänzen.
Also nicht vor und zurück, sondern im Kreis.
Im Kreis, ja, Entschuldigung, ja,
ja,
Verzeihung.
Ja.
Shaken irgendwie in Kreisbewegung, wenn man eine Arbeitsfläche hat, die das aushält, sehr, sehr gerne auch auf der Arbeitsfläche. Wir sehen dann auf einmal, fängt die Milch an zu wirken, es fängt ein Glanz an, das ist sympathisch, einladend und wir haben Laktose in Fructose umgewandelt, wir haben die Milch belebt. So, und dann ist jetzt die Schwierigkeit, wir müssen das Ding in Bewegung halten und müssen aber dann unseren vorher vorbereiteten Filterträger einhängen, beziehungsweise Coolflush einhängen, haben wieder eine vorgeheizte Tasse. Ich halte das auch für wichtig im Cappuccino-Bereich. Oder eben Wasser reinmachen. Dann lassen wir unseren Espresso raus. Wir können uns bei den normalen Tassengrößen, ich sage jetzt mal 140 bis 180 Gramm, 180 Milliliter, Entschuldigung, können wir uns an unseren ganzen Standard-Extraktionszeiten orientieren. Da brauchen wir keinen verlängerten reinlaufen lassen. So, dann ist der Espresso drin. Und dann ist es wesentlich, unabhängig davon, was ich dann alles an Verzierung machen kann, bis zum Schluss shaken. Und dann muss der erste Einschenker, der muss beherzt in die Mitte kommen und ich muss mindestens eine Hand Abstand zwischen Tasse und dem Kännchen halten. Hat den Grund, dass die Milch mit genug Schwung unter die Crema geht. Man verteilt es dann meistens nochmal, dass die Milch gemeinsam mit der Crema nach oben steigt, weil ich möchte ja eben nicht diesen Versatz Milchschaum oben drauf, Kaffee unten drunter beim Trinken, Milchschaum an der Nase unten drunter durchschütten, sondern ich möchte es verbinden. Und es geht eben durch dieses Einschenken. Und dann, wenn ich jetzt Anfänger bin, gehe ich ganz langsam runter, immer wieder und nicht aufhören, weniger fest zu schenken, sondern ganz beherzt reinschenken. Aber zum Schluss bin ich dann wirklich, habe ich Tassenkontakt in die Mitte, habe ich einen schönen Spiegel, bis die Tasse voll ist, bisschen Spannung im Getränk. Und das war jetzt erstmal das Einschenken. Danach kümmere ich mich sofort um mein Barista-Tuch. Das ist das wichtigste Werkzeug eines Baristas, das eben ein Lappen ist. Und dieser Lappen ist, entweder habe ich drei oder ich habe einen. Es gibt einen neuen, der hat drei verschiedene Ecken für drei verschiedene Einsatzzwecke. Aber dieser Lappen, den ich jetzt verwende für das Dampfschwert, der ist der Milch gewidmet. Und der bleibt auch bei der Milch. Mit dem mache ich dann nicht unten die Arbeitsplatte sauber oder die Mühle oder die Brühgruppe. Ja, das ist jetzt der Milchlappen. So, Milch sofort abwischen. Das geht dann sofort weg. Auch gucken, dass ich unten drunter bin, unter, wo die zwei Löcher oder die vier Löcher, je nach Düse, an der Düse schön außenrum und dann nochmal ganz kurz ablassen und dann das Getränk genießen. Auch hier die Frage, habe ich was vergessen?
Nee, auch nicht. Und der Espresso wird genauso gehandhabt wie beim Einzel-Espresso auch. Dann leer machen, Filterträger leer machen, kurz Wasser laufen lassen, wieder einhängen.
Ah ja, genau,
das Entschuldigung. Ist die, nee, aber das ja, ist ja dasselbe wie beim Espresso. Ausklopfen, Ende Gelände. Und dann habe ich den Cappuccino. Was mache ich mit dem Rest von der Milch?
Rest von der Milch ist so eine Sache im Haushalt auf jeden Fall in ein größeres Behältnis umgießen, in den Kühlschrank stellen, kalt werden lassen, nochmal aufschäumen oder nochmal verwenden.
Ja.
Im Profibereich muss man das schon so im Gefühl haben, dass eigentlich
keine Reste. Ja. Der Rest von der Milch? Dann ist kein Profi, ja, aber das kommt halt vor, ja. Dafür gibt's auch so viele verschiedene Kännchengrößen, muss man auch nochmal sagen. Ganz also genau. In der Gastronomie, wir arbeiten da mit 4, 5 Kännchengrößen, die da haben, mit dem Latte Macchiato Kännchen, auf das wir jetzt gleich kommen, zusammen garantiert. Und davon haben sie auch dann noch mehrere Modelle da. Also das wird ja umgeschüttet und wird zurück im Kühlschrank und gesammelt. Ja. Und also da ist ja doch schon die Milch.
Tom, du kennst unser Haus so gut und wir haben da tatsächlich einen anderen Lehransatz. Mich freut es jedes Mal, wenn ich 3 Tage nach einer Aufstellung von der privaten Siebträgermaschine das Feedback bekomme, dass es Spaß macht und dass es schon toll funktioniert. Im Schäumen muss ich noch ein bisschen üben.
Ja.
Und jedes einzelne Produkt soll mehr Spaß machen und besser schmecken als das Produkt, das vorher aus einer Senseo, aus einem Kaffeevollautomat rausgelaufen ist. Und das ist doch schon super.
Ja.
Und jetzt aber da reinzubringen, dass wirklich jedes Produkt gleich ist mit Cupping und allem drum und dran, was ich sonst noch habe. Wir haben da tatsächlich Haushaltskunden, die machen das teilweise besser als einige Kunden von uns aus der Gastronomie. Ja. Die haben sich da reingefuchst, sie machen das. Aber wer es nicht will und hat Spaß dran hat, der muss es nicht umschütten, sondern einfach reinlaufen lassen. Wer Latte Art können will, der kommt zu einem Latte Art Kurs von uns. Aber da muss Milchschäumen schon gekonnt werden vorher.
Und ein Produkt weit ab von Latte Art ist der Latte Macchiato.
Ja.
Den wir jetzt zusammen mal herstellen, virtuell.
Okay.
Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, sowohl im Bereich der Reihenfolgen, aber auch was die Schaumqualitäten angeht.
Ja. Schaumqualität eher so deutsches Vorstellungs-, also beziehungsweise eher so das deutsche Selbstverständnis sehr, sehr, sehr voluminös. Ja, deswegen kann es auch ein Vollautomat so gut oder eben so eine Aufschäumhilfe, weil genau da dieser Verbund nicht geschaffen werden soll, sondern es soll ja im Endeffekt eine Sedimentation sein, 3 verschiedene Schichten, die an erster Linie durch die verschiedenen Temperaturen oder Dichten entstehen. Mhm. Ich kann mich hier deutlich entspannter anstellen. Ich muss also nicht vorher irgendwie schon mal die Mühlenarbeit machen. Ich muss auch nicht vorher oder beziehungsweise muss die Milch dann auch nicht die ganze Zeit in Bewegung halten. Also dann aus dem Kopf, wie geht's los? Wir nehmen unser kaltes Kännchen, füllen es auf. Füllmenge muss nicht größer sein als die bei einem Cappuccino, weil wir das mehr ziehen. Wir holen da mehr Volumen und können tatsächlich aus diesem Drittel in dem Milchkännchen das Kännchen voll machen, wenn wir das wollen. Mhm. Wir haben aber dann einen größeren Fokus auf die Ziehphase, also auf die Phase 1. Nochmal vorgehen, zuerst Kondenswasser auf dem Schwert, Ausgangslage 1 cm zu allen Metallteilen und dann das Kännchen nach unten ziehen. Das kann dann schon, das können lautere Geräusche sein, aber keine unsteten Geräusche. Wir wollen nicht dass dieses typische Hin und Her, das brauchen wir nicht. Wir brauchen ganz langsame, kontinuierliche Geräusche. Das heißt, wir ziehen das Kännchen nach unten und wir sehen, die Milch folgt uns nach oben, weil natürlich das Eiweiß, beziehungsweise das, die eingesaugte Luft die geht auf das Eiweiß und das dehnt sich aus.
Ja.
So. Und dann müssen wir gucken, wenn wir oben sind, ob wir dann nochmal in die Ziehphase gehen müssen, wenn es noch nicht heiß genug ist oder ob es schon heiß genug ist. Aber dann habe ich mein Kännchen voll mit Milchschaum. So, dann stoße ich das einmal auf. Hier ist ja gewünscht, dass wir jetzt den eiweißfreien Teil wieder von dem eiweißhaltigen Teil absetzen. Mhm. Und wir können dem auch ein bisschen Ruhe geben. Was wir vorher hätten machen müssen, insofern habe ich die Reihenfolge ein bisschen auseinandergeschmissen, wir hätten das kleine Latte Macchiato-Kännchen als allererstes mit Teewasser füllen müssen. Das muss bombenheiß sein. Ja?
Ja.
Das heißt also, wir brauchen, wir füllen den Espresso jetzt nicht in eine Tasse, weil beim Umgießen es extreme Sauerei gibt, sondern es gibt ein kleines Latte Macchiato-Kännchen, das ist ein ganz kleines Kännchen mit einer Schnaube und das macht dann auch Spaß und das muss richtig heiß sein. Und der Espresso, wenn er so richtig drin steht, der hätte gegebenenfalls auch eine heiße Temperatur, die uns gar nicht so sehr schmecken würde. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn die Optik perfekt ist, dann habe ich entweder unten ein bisschen kalte Milch reingemacht oder ich habe den Espresso zu heiß gemacht. Das muss man ganz klar wissen. Aber wir nehmen jetzt quasi, wir schütten diese Milchschaum und Eiweiß freie Teilmischung in unser Glas und stoßen das Glas mal fest auf und lassen es einfach ruhen. Wenn Bläschen drauf sind, stoßen wir das Glas oder das Kännchen öfters. Danach, wenn das kleine Espresso-Kännchen heiß ist, können wir mit der Mühlearbeit anfangen. Mühle ganz normal, tampen, Coolflash einhängen und in dieses kleine Espresso-Kännchen Espresso reinlaufen lassen. Auch da Extraktionszeit im Normalfall, wenn es keine 0,5 Liter Humpen sind, ganz normale Menge wie beim anderen Espresso auch. Der Latte Macchiato soll ja per Definition das leichteste Produkt sein.
Ja.
Und insofern bin ich mit den 35 Milliliter da vollkommen einverstanden. So, nochmal gucken, vielleicht nochmal aufschlagen, dass, wie gesagt, dieser Rand geschaffen wird. Die Zeit, die ich der Milch gebe, spielt natürlich auch in unsere optischen Karten, weil es trennt sich schöner. Und dann gießen wir das Latte, den Espresso oben mit einer gewissen Geschwindigkeit, also nicht zu langsam, mit einer gewissen Geschwindigkeit in maximal ein Loch oben ein.
Ja.
Und der sollte sich dann zwischen die beiden Schichten setzen. Und dann nehme ich einfach noch einen Löffel und mache mit dem Restschaum das Loch oben zu, habe mein Latte Macchiato, Dampfhahn wurde wieder sauber gemacht, beziehungsweise wird jetzt wieder sauber gemacht. Ganz wichtig, das Nachdampfen, dann Filterträger ausklopfen, sauber machen, einhängen, vielleicht noch ein bisschen Wasser laufen lassen durch die Brühgruppe und das war mein Latte Macchiato. Und auch hier habe ich was vergessen.
Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine ergänzende Frage zunächst. Ja. Und zwar, die Kunden fragen dann immer, ja, wo gieße ich den Espresso ein? Am Rand oder in der Mitte?
Ja, also es gab tatsächlich mal eine Studie von einem großen deutschen Boulevardblatt nicht, aber eine Zeitschrift, die jetzt nicht für Kaffee steht, die festgestellt haben, in die Mitte und mit einer gewissen Geschwindigkeit wird es am schönsten.
So ist es nämlich, ja, weil der Espresso dann die Temperatur auch besser behält, als wenn ich ihn am Rand runtergieße und dadurch sich besser einsortiert. Und was ich da vielleicht als kleinen Gimmick von mir noch mit einbringe, vielleicht unterstützt du den, ist, weil wir ja wirklich einen heißen Espresso haben wollen und das Kännchen, Latte Macchiato Kännchen ist sehr heiß, dann empfehle ich immer noch dazu, dass man sagt, wenn es wirklich die bestmögliche Trennung deines Systems hinbekommen willst, tamper diesen Espresso bitte weniger, weil der soll sowieso leicht sein. Er läuft schneller. Ich habe bestimmt 3, 4, 5 Grad gewonnen und bin nochmal besser an diesem messerscharfen getrennten Espresso in dieser
Kombination. Guter Hinweis, habe ich die ganze Zeit noch nicht so gemacht. Probiere ich aus.
Ja, test mal aus. Ja.
Wenn ich eine Multiboiler-Maschine habe, kann es aber schon sein, dass ich die Temperatur 1, 2 Grad hochstelle.
Ja, genau.
Also das ist ganz interessant.
Ja. So, und ich glaube, das ist jetzt erstmal, da hat man so einen Leitfaden, wie man durchkommt, so macht's der Profi.
Ja.
Diese Reinigungsschritte zwischendrin, ich glaube, die sind wirklich ganz wichtig. Nicht sich so freuen, dass der Cappuccino toll geworden ist und dann das Dampfschwert vergessen. Wirklich an diese grundsätzlichen Sachen erinnern. Der nasse Lappen ist, das hast du vorhin richtig gesagt, das ist das Main Tool. Ja. Das musst du haben.
Absolut.
Das muss sauber sein.
Ja.
Es ist ein Lebensmittel und ansonsten, es gibt auch böse Verkrustungen, die kriegt kein Mensch
mehr ab. Also wir haben es schon, wenn ich jetzt so Gäste habe mit 6 bis 8 Personen, dann haben wir schon noch die Möglichkeit, vor allem bei den hochwertigen Maschinen, die so Cool-Touch-Lanzen haben, dass wir dann danach nochmal dran gehen. Ich finde das, was wirklich problematisch ist bei einem ganz normalen, bei einer Kesselmaschine, wenn ich es ausmache, entsteht ein Unterdruck und ich saug diese Milch mit hoch. Also dieser Schuss, dieses Nachschießen von dem Dampf, das ist auf jeden Fall ganz, ganz relevant. Natürlich auch von der Hygiene, wer will schon so einen Dampfrand da außenrum, aber es ist natürlich nicht mehr so tragisch wie früher. Früher hat man es kaum mehr wegbekommen, weil die Dinger ja super heiß waren. Heute sind die kalt und man kann auch 3 Sekunden später nochmal mit dem Lappen drüber fahren.
Da denke ich, haben wir das Produkt Latte Macchiato auch kurz und knackig erklärt und dann haben wir nicht vorbereitet, mache ich trotzdem spontan, stelle ich noch die provokante Frage hinterher, wie mache ich denn meinen Milchschaum für den Café Olé?
Gar nicht, aber
ja, genau.
Das geht das, nicht in Deutschland. Das ist einfach eine heiße Milch, die zeitgleich reinlaufen sollte. Dann bei Siebträger ist es ja sowieso schon schwierig. Es ist eigentlich ein Produkt, das aus Filterkaffee gemacht wird oder mit einem anderen Verfahren. Da geht es ums zeitgleich Eingießen. Ja. Da gilt die gleiche Regel wie die beim Cappuccino. Was ich ordentlich zusammengieße, kriege ich nicht mehr zusammengelöffelt. Also ich kann da rühren, wie ich will. Aber es wird wohl nicht funktionieren. Wir wollen unseren zumindest Mikroschaum oder ein bisschen was Cremiges oben drauf haben. Also insofern würde ich ihn eher so an einem Flat White orientieren, einen flachen Milchschaum. Also
wirklich ein flüssiges Produkt.
Ein flüssiges Produkt.
Und für die Optik in Deutschland so ein Klecks Schaum oben drauf. Aber im Prinzip ist ein Café Olé wirklich ein sehr flüssiges Produkt. Da ist nichts zu, da soll man nicht schauen. Das wird kein großer Cappuccino auf Kaffeebasis.
So ist es.
Das ist nämlich ganz, ganz oft zu sehen. Übrigens auch bei den Profis, wo ich immer sage, wenn der Franzose reinkäme, ich habe ja ein paar französische Kunden, die haben mir das genau erklärt, wie das geht, die würden die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil das Café Olé sehr, sehr flüssig ist. Das ist also.
Ja, das stimmt schon, wobei allerdings, worüber der deutsche Markt ist so ein großer Markt für Maschinen und für der ganze Kaffeekultur. Insofern schlägt der Italiener seine Hände nicht mehr drüber zusammen, wenn mit einer Aufschäumhilfe ein Cappuccino hergestellt wird. Oder vielleicht, wenn der Franzose im 0,5er Becher so einen Eischneeschaum da drauf hat. Ich weiß es nicht ganz genau. Original ist es auf jeden Fall nicht.
Ja, und zumal, man muss ja auch sagen, der Café Olé ist ja auch wirklich ein Produkt, das lebt ja auch davon, dass es viel warme Milch ist mit viel Kaffee, ist ja mein Croissant dabei, also ist ja die Trinkzeit ist ja eine lange Zeit bei so einem Produkt und es wird auch nur dann wirklich ein Genuss, wenn ich viel flüssige Milch drin habe, die meinen Kaffeeanteil sehr stark auch verdünnt. Ja.
Und geht in einer normalen Cappuccino-Tasse eigentlich per Definition schon nicht?
Geht schon gar nicht.
Ja, also wir brauchen ein bisschen größere Tassen. Ja. Gibt es auch bei uns.
Wunderbar. Ja, am Rand. Ja. Dann glaube ich, haben wir das ganz gut.
Die Rezepte haben wir mal durchgemacht.
Ja.
Was ich immer noch mal, ich takte so ein bisschen so ein Pflegekonzept immer so nach täglich, wöchentlich. Wenn du Lust hast, können wir da noch mal drüber sprechen.
Ja, sehr gern. Ja, sehr gern.
Also auch da aus der Theorie, wir stehen heute jetzt nicht an den Maschinen, aber wesentlich. Ich habe jetzt am Tag mit dem Siebträger gearbeitet. Ich lasse abends noch mal Wasser rauslaufen, bis das Wasser klar ist. Ich nehme meine Gruppenbürste, gehe ins Bajonett und hole da diese Kaffeereste raus. Ich schaue mir die Milchlanze tatsächlich nochmal an.
Ja.
Ich nehme meinen Mühlenpinsel und mache den Auslauf der Mühle sauber.
Ja.
Ich leere meine Restwasserschale aus.
Ja.
Ich leere meine Sudschublade aus.
Ja.
Und im Optimalfall leere ich auch den Tank aus und mache ein bisschen sauber oder lasse ihn zumindest mal ausspülen. Ja, das machen viele. Wenn das jetzt einmal in der Woche ist, bin ich auch schon total begeistert, aber im Endeffekt möchte ich am nächsten Tag nicht alles Wasser trinken.
Was ich dann noch mache bei unserem Siebträger, du kannst mich jetzt aber gern korrigieren, dass ich mir zu viel Arbeit mache. Ich hänge das Blindsieb ein, auch mal ohne Reinigungsmittel und lass einmal nach hinten durchspülen. Das mache ich schon immer. Jeden Tag, ich mache es aber nicht jeden Tag mit Reinigungsmittel.
Nein, also sagen wir mal so, die Geschichte ist, wenn wir das nach diesem täglich, wöchentlich machen, sehen wir absolut rückstandsfreies Arbeiten von dem Blindsieb an einem, ich sag mal, Freitag. Mhm. Ja?
Ja.
Jetzt ist es so, dass ich nach hinten das Kaffeefett setzt sich noch nie an und wird auch gar nicht ranzig, wenn das irgendwie ordentlich durchgespült ist. Wenn du das machst, ist klar, du kannst auch jeden Abend diese Gruppenreinigung machen.
Ich mache das nur mit Blindsieb, ohne Reinigungsmittel.
Aber wir sehen, das haben wir gemerkt, auch in der Werkstatt, wenn wir einmal in der Woche dieses Reinigungsmittel im Blindsieb verwenden, ist wirklich kein Kaffeerückstand mehr da.
Okay. Ja,
wenn ich dann
mache ich es nur fürs gute Gefühl.
Ja, das kann schon. Ja, das, wobei, es ist, hat auch unheimlich viel, das hast du vorhin gesagt, es hat unheimlich viel damit zu tun, wie viel ich da durchhaue. Ja. Also da, wenn ich jeden Tag 100 Tassen mache, dann mache ich das bitte jeden Abend mit diesem Mittel.
Okay.
Aber das wird im Haushalt nicht der Fall sein. Es hat immer eine Komponente der Fettablagerung, das heißt der Menge der Getränke, wie viel Fett wieder abgelagert, und eine Komponente, wann ist es denn zu spät, dass meine Mittel nicht mehr greifen.
Ja.
Ja, und insofern einmal in der Woche halte ich für eine gute Sache. Komme ich aber nochmal drauf.
Ja.
Was mir abends noch ganz wichtig ist, ist, dass wir diese Filterträger sauber machen.
Ja.
Du siehst das sind so eingebrannte Öle, die mache ich unter fließendem Wasser sauber. Da auch die Frage, mache ich jeden Tag den Filter raus und bürste es oder mache ich es einmal der Woche?
Gute Frage, ja.
Kommt auch drauf an. Ich sehe ja diese Rückstände der Fette, die müssen weg sein.
Ja.
Ja? Und wenn mein Lieblingsreinigungskonzept für den normalen Haushalt, der ich sag mal 5 bis 10 Tassen am Tag macht, ist tatsächlich, mich auch mit einem Kaffeefettlösemittel diesen Filterkörbchen und diesem Filterträger einmal in der Woche zu widmen.
Hm.
Ja, also insofern würde mir das ausreichen, wenn ich das abends unter schönem fließendem Wasser mit einer Bürste sauber mache.
Frage, das ist jetzt wieder die Dauerfrage, das haue ich doch einfach in die Spülmaschine.
Oh ja. Das ist gut für uns, schlecht für den Kunden. Die Dinger gehen kaputt. Also die mittlerweile sind sie auch alle schön. Also diese Schönheit können sie nicht halten. Außerdem ist das Material einfach nicht geeignet dafür. Ja, okay. Es entstehen chemische Reaktionen, die wir im Kaffee dann nicht haben wollen.
Ja.
Nein, nicht in die Spülmaschine.
Okay, ganz wichtig. Ne?
Ja.
Ja.
Gut, dann gehen wir mal einmal in die Woche.
Einmal in die Woche?
Ja, im Haushalt sollten wir einmal in der Woche auf jeden Fall das Blindsieb einsetzen, da einen gehäuften Teelöffel von unserem Pulver reingeben oder auch eine Tablette. Die Tablette ist leicht, man muss wissen, Tablette ist leichter zu dosieren, mit denen wir arbeiten, aber ich muss es ein bisschen länger machen, weil die Tablette braucht länger, bis sie sich auflöst.
Ja.
Und dann das Blindsieb einsetzen, also mit diesem Reinigungsmittel, und dann mache ich die Pumpe an, warte auf den Maximaldruck der Pumpe und zähle bis 5. Und das mache ich 5-mal. 5-mal 5 Sekunden. Wichtig ist dabei, Maximaldruck der Pumpe warten. Bei einer Vibrationspumpe kann es gut auch 3, 4, 5 Sekunden dauern.
Ja.
Ja. Dann nehme ich das, mache das leer, spüle das aus mit frischem Wasser und mache das noch 2, 3 Mal mit klarem Wasser nach. Manchmal muss es auch mehr sein, je nachdem. Ich sehe das ja hinten am Expansionsventil, am Ventil hinten, was da rausläuft. Ich überprüfe das, wenn das wieder klar ist, ist alles gut. Mhm. Weil natürlich, bei mir passiert das natürlich nicht und bei dem Benutzer natürlich auch nicht, dass man das Milchsystem nicht sofort sauber macht. Aber vielleicht ist es ja mal passiert, dass ich es nicht sofort sauber gemacht habe. Deswegen mache ich auch einmal in der Woche die Dampfhahn ordentlich sauber, dreh die Dampfspitze ab.
Mach's ab,
und kümmere mich mit einer Bürste oder mit dem
Stuhl. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Ich denke, das machen nicht viele.
Ja, doch. Also das Schöne an einem Siebträgersystem ist ja, dass hier alles gezeigt wird.
Ja.
Und was ich dann kann ich es ja einfach mal, wenn ich es umsonst mache. Oder ich guck mal einfach, ich sehe es ja, ob es sauber ist. Aber wer es mal nicht macht, dann gibt es trotzdem so einen Spiegel, der wird immer gelblicher. Und dann kann man es auch mal in Spülmittel, ein bisschen Wasser, Spülmittelwasser in eine Espresso-Tasse reinlegen, eine Stunde, und dann ist es gut.
Mhm.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall machen. Und ich würde auch den Tank sauber machen. Die meisten Verkeimungen kommen vom Tank.
Ja.
Immer Nachgießen des Wassers in einen bestehenden Tank führt zu desolaten Sachen. Das ist ja klar. Das Wasser wird heiß, wird kalt, hat verschiedene Dichten. Unten das Wasser ist 3 Jahre alt.
Ja, ja, ja.
Wird.
Also das ist logisch, schwierig, wenn man es sagt. Wir machen es schon immer so, das weißt du. Aber ich glaube, ganz wichtig, dieses permanente Nachgießen ist eine Katastrophe.
Im Haushalt hat man oft die Situation, dass man nicht an den Tank ordentlich kommt.
Weil der irgendwo hinten ist.
Ja, genau.
Und
dann vergisst man es doch. Ja, die Maschine ist so schwer, muss ich es wirklich machen? Bitte machen Sie das. Das ist allerdings Da gibt es die schlimmsten Sachen bis hin zu Grünspan, was da alles schon in den Tanks bei uns gefunden wurde. Also
das ist auch normal, wenn man sich überlegt. Wir haben ja uns mal die Mühe gemacht, dass selbst bei sehr, sehr hochwertigen Kaffeesiebträgermaschinen für den Haushaltsbereich, natürlich kann ein Tank nicht so abgeschirmt werden, dass er nicht affektiert wäre von der Hitze des Boilers, der 3 Zentimeter weiter mit 120 Grad ist. Und wir haben es ja mal gemessen mit unseren Thermometern, also nach 3 Stunden hat das Wasser da hinten drin 45 Grad.
Ja.
Das ist ja ein perfekter Nährboden.
Ja, so ist es. Ja. Also am besten Wasser immer nur so viel reingießen, wie es am Tag verbraucht. Am besten weg damit, neues, frisches Wasser rein. Aber einmal in der Woche auch mit einem Handtuch mal durchwischen, dass da gar nichts passiert.
Ja.
So, einmal in der Woche, wo waren wir? Was ich dann noch mache, ist den Bodenbehälter sauber.
Wie machst du das?
Den Bodenbehälter zumachen. Mhm. Abnehmen, Boden irgendwo safen in der Schüssel oder irgendwas. Und dann geht es wirklich hervorragend mit dem Dampfhahn. Ja, also Dampf, wenn mir das, da kommt vielleicht ein bisschen Wasser, man kann es natürlich auch mit Spülmittel machen, dann muss man es ganz ordentlich wieder das sauber machen.
Das nach Zitrone.
Ja, das ist, Dampfhahn geht hervorragend, Zewa wegwischen und dann ist das
also Ding sauber. Also du nimmst den, ich will jetzt mal sagen, du nimmst den Bodenbehälter und drehst den langsam unter dem Dampf des eingeschalteten Dampfhahns durch.
Legen Handtuch drunter, weil da kommt ein bisschen Wasser raus
und danach. Wird das ganze Fett, was da drin ist, wird flüssig und ist weg und es ist wie, also optimal.
So, ja, perfekt.
Sauber und vor allem ohne Beigeschmack.
Ohne Beigeschmack und es ist effizient. Du weißt, wir haben ja auch eine Grillabteilung, wir grillen auch, wir reinigen auch unsere Grills mit Dampf.
Gibt es da für den Laien, wenn er es jetzt macht, irgendwo eine also verbrennen, natürlich klar, man weiß, Dampf ist heiß, aber gibt es einen Moment, wo du sagen würdest, Obacht, wenn du das so und so lange an einer Stelle hältst, wird man der Behälter dann auch geht der kaputt oder ist es relativ safe?
Also der Behälter geht nicht kaputt von dem Dampf und man kann sich an einem, wenn die Maschine ordentlich ist, der Dampf ja auch trocken, nicht so sehr verbrennen. Das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, natürlich bildet sich dann Wasser und es läuft dann unten raus und da muss man aufpassen, dass es einfach nicht auf Hochwertigkeit Materialien läuft.
Und dann nicht klitschnass, dass wieder oben die Mühle einspannen.
Das ist ganz wichtig, ja. Abdocken oder trocken werden lassen.
Ne? Okay, so und Bohnen wieder rein, geht's weiter.
Das, ja, so ist es.
Wöchentlich?
Nicht im nassen Zustand reinmachen. Man kann wöchentlich durchaus auch diese Mühlen die Reinigungsmittel verwenden. Mhm. Das ist keine schlechte Sache. Da muss man gucken, mit welchem Mahlgrad ich arbeite. Die meisten Reinigungsmittel brauchen dann ein bisschen aufgedrehten Mahlgrad. Der muss dann wieder zurückgedreht werden. Das ist Maisgranulat, das kann auch nichts passieren. Das ist aber auch, es kommt ein bisschen drauf an und es ist ähnlich wie bei dem, was ich vorhin gesagt habe, bei den Grills, die werden auch dreckiger, wenn ich irgendwelche schlechten Sachen grille, wie hochwertige und da geht's tatsächlich so, eine hochwertige Bohne, eine durchgeröstete Bohne, brauche ich nicht jede Woche das reinigen, wenn ich jetzt irgendwas älteres, so lagermäßige Industrieware, da muss ich schon mal gucken, dann gibt es relativ schnell Verschlammungen in den Mahlscheiben, die dann auch ranzig werden. So, einmal der Woche, wo waren wir noch? Lass mich noch was überlegen. Ja, nee.
Ja. Gibt es dann noch einen Turnus, wo du sagst, das wäre für dich dann monatliche oder gibt es eine quartalsweise Sache, wo du sagst, kann man mal dran denken?
Also entkalken ist dann eine Sache, die ich dann allerdings komplett individuell mit dem Kunden abstimme. Das kommt drauf an, Multiboiler, Wärmetausche, welchen
Tankfestwasser?
Tankfestwasser, das selbstverständlich. Da gibt's von alle 4 Wochen entkalken bis einmal im halben Jahr oder vielleicht sogar einmal im Jahr, wenn ich ein Festwasser habe mit einem Filter. Mhm. Also es kommt drauf an. Aber da muss noch bei Kaffee ist es immer das Gleiche. Wir müssen uns ums Eiweiß in der Milch kümmern, wir müssen uns ums Fett im Kaffee kümmern und wir müssen uns ums Kalk, um den Kalk im Wasser kümmern.
Ja. Also das hängt ein bisschen von dem individuellen Wasserprofil auch ab, was der Kunde an seiner Entnahmestelle hat.
Absolut, es hängt davon ab, wenn er zum Beispiel einen Einkreiser hat, der immer unter 100 Grad ist, oder hat er einen Zweikreiser, du weißt, im Dampf löst sich das alles viel schneller aus.
Ja.
Es kommt drauf an, das werden wir dann gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten.
Mhm, alles klar. Und ich meine, gehört noch nicht mehr so richtig zum Thema Reinigung, aber ich pack's mal in den Bereich zwischen Reinigung und Wartung, weil es so ein Zwischenbereich ist, mal eine Dichtung von der Brühgruppe zu tauschen, machen ja viele auch selbst, weil sie sagen, okay, ich hol mir das bei dir und hab mal eine zu Hause liegen.
Ja, also wenn man es mal gemacht hat, wenn es Klick gemacht hat, ist es easy. Ja, kann jeder machen. Mhm. Die Dichtung ist ganz wesentlich. Wir verlieren den Druck, die wird also quasi hart.
Ja.
Wenn wir zu unseren gemeinsamen Gastronomen gehen, machen wir die raus und können sie gerade so zerbröseln.
Ja, das ist wie Plastik. Ja.
Das ist dann wie genau. Und insofern würde ich sagen, einen Turnus einmal im Jahr, Gruppendichtung wechseln, aber dann eben auch den dann nehme ich gleich auch den Filter, den Filter mit dazu.
Mhm. Wunderbar.
Ja. Das war's dann eigentlich. Alle, wenn irgendwas ist, ich habe ja auch so einen Indikator für Entkalken, zum Beispiel, wenn die Temperatur nicht mehr gehalten wird, wenn die Zirkulation nicht mehr stimmt, ja, dann ist irgendwie zu wenig, zu viel entkalkt. Da muss man mal reinschauen und das Entkalkungskonzept vielleicht noch neu überarbeiten. Das ist ja ein bisschen problematisch mit, wir haben, das weißt du ja auch, immer stärker werden, das Problem, dass wir verschiedene Wasserqualitäten in unterjährig geliefert bekommen.
Ja.
Und insofern lieber einmal mehr entkalkt als zu wenig. Aber wenn irgendwas dann komplett nicht mehr stimmt, Brühgruppe wird nicht mehr warm oder sonst was, dann ist halt mal ein Service fällig. Oder wenn sie unten rausläuft wie eine Gießkanne, sollte man gar nicht mehr weitermachen. Dann geht man gleich zu uns am besten.
Ja, da hast du recht. Vielleicht ergänzend noch eine Frage, die nicht jeden betrifft, aber wenn du eine auch eine Haushaltsmaschine hast, mit Festwasser ist ja auch für dich, glaube ich, essentiell, dass man auch einen Abflussanschluss hat. Da gibt's ja regelmäßig diese Sachen, also ja, dass die Dinge halt komplett zu sind, weil da halt die Abläufe komplett dicht sind und die Küche unter Wasser steht.
Also ich finde,
wie oft gehe ich da ran? Wie mache ich es am besten sauber?
Also das ist echt ein bisschen problematisch, vor allem weil die Hersteller auch mit dem beigelegten Schlauch suggerieren, ich könnte das Ding jetzt einfach da dran schließen. Kann ich auch, ja? Dann stelle ich das um und dann kann ich das mit Festwasser betreiben. Jetzt gibt es da zweierlei Sachen dazu. Dass wir natürlich perfektes Wasser aus unseren Wasserhähnen geliefert bekommen, also kein, nicht für Kaffee perfekt, aber wir bekommen ein sehr, sehr gut überwachtes Produkt aus den Wasserleitungen. Also das ist nur zu empfehlen, dass wir unser eigenes Leitungswasser nehmen. Aber selbst das weicheste Wasser muss ich behandeln, das perfekte Wasser muss ich behandeln und das zu harte Wasser muss ich behandeln, je nachdem, was ich dann eben, mein Zielwert, wenn ich jetzt 5 bis 6 Grad Carbon haben möchte, dann muss ich mich halt darum kümmern, dass ein Aktivkohlefilter davor geschaltet ist, der die Fließstoffe hinten dran lässt. Das heißt also, wir müssen da einen Filter reinsetzen. Mhm. Das ist das eine. Das sollte man mit uns besprechen, ja, also weil wir auch viele Regionen haben, die zu weiches Wasser haben. Danach haben wir eine Problematik, dass wir ja eine mechanische Absperrung des Wasserzuflusses haben. Und setzt sich da mal ein bisschen Kalk rein, dann kann das schon mal so tröpfeln. Das kann auch mal ein bisschen stärker tropfen und dann ist die Abwasserschale voll und es läuft über.
Ja.
Und beim Festwasser hört es ja nie auf. Beim Tank ist es kein Problem, da steht auch kein Druck da. Da kommt es nicht vorne rein und vor allem auch nicht so viel. Deswegen, wenn an Festwasser, empfehlen wir dringend, auch an Abwasser anzuschließen, was viel komplizierter ist, weil du weißt es selbst, dass die Abwasseranlagen immer am meisten Probleme machen.
Ja.
Oder Absperrhahn und wenn ich das Haus verlasse, absperren. Mhm. Filterwechsel einmal im Jahr.
Denn was man sagen muss, ist einfach, der Ablauf ist einmal immer das Gefälle, ist das Riesenthema. Ja.
2,50 Meter durchs Zimmer gezogen und dann soll er immer noch kontinuierliches Gefälle haben.
Ja, also und das zweite ist einfach die Öle vom Kaffee. Die sind ja auch in der Schublade, in der Lade unten drin, also in der Abwasserschale. Und im Lauf der Zeit, das geht schnell, setzt sich dann dieser relativ kleine Abfluss dann zu und es staut unfassbar zurück. Also hier ist die Empfehlung, wenn man das überhaupt hat, mit einem Fettlöser zu arbeiten. Ja, oder
also wenn ich einen Abfluss habe, das ist immer sehr unangenehm, wenn der zurückstaut.
Ja.
Ja, und dann nehme ich auch von diesem Mittel, mit dem ich die Gruppe gereinigt habe, dass ich ins Blutsieb schütte, nehme dann, löse das auf in der Tasse und schütte da ganz regelmäßig, also mindestens einmal in der Woche, eine Tasse Wasser da rein.
Ich glaube, das ist ein super Tipp, um die großen Schäden, die dann irgendwann unter dem Schrank hervorlaufen, zu vermeiden.
Ja.
Ja,
also spannende Geschichte. Ich freue mich auch darüber, dass man wirklich das so wahrnimmt, dass es so viel besser schmeckt. Und es führt auf jeden Fall dazu, dass man bewusster konsumiert. Ah, Espresso, was wir vorhin mal gesprochen haben. Cappuccino auch mal ein bisschen was ausprobieren und das. Und man wird einfach ein bisschen kritischer. Und alles, was bewusst gemacht wird, ist doch gut. Und insofern freue ich mich auch über diese Tendenz, dass viele Leute zum Siebträger greifen. Wiewohl man da eben auch einiges drüber wissen muss dann.
Ja, ja, ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Guide gegeben.
Ja, ich hoffe.
Also ich habe keine Fragen mehr, kann ich jetzt erstmal sagen.
Alles klar, dann bin ich ja zufrieden. Dann hoffe ich, dass ihr auch keine mehr habt. Wenn nicht, schreibt zu uns und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.